Wir haben natürlich gedacht, dass die Leute darauf gewartet haben, weil was du sonst im Regal gesehen hast, war einfach Mist. Und wir dachten, das wird ein Spaziergang. Wir machen endlich mal Saft geil. Wir waren am Ende, waren so Mitte 26, waren alle drei gesamtschuldnerisch mit 1 Million Euro verschuldet. Ich glaube, da habe ich angefangen, meine Haare zu verlieren. Du trittst dir als Gründer nicht an, dass du den billigsten Smoothie machen willst, sondern willst den geilsten machen. Und nichts weniger haben wir verfolgt.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstars Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Nick Leclue von der Firma True Fruits. Er führt also mit seinen beiden Mitgründern einen richtigen Saftladen, hat diese Marke mit zahlreichen Shitstorms und auch mit Eigenkreationen wie der Einhornkotze aufgebaut und das zum Marktführer für Smoothies in Deutschland. Herzlich willkommen, Nick.
Hey, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Ich habe dich ja schon vor langer Zeit eingeladen. Du warst einer der ersten Gäste, die bei uns auf der Shortlist waren.
Oh, vielen Dank.
Ja, weil ich sehr beeindruckt bin von eurem Marketing. Kannst du kurz was über dich erzählen?
Ja, mein Name ist Nick. Ich bin 44 Jahre alt, habe 3 Kinder, bin verheiratet, habe einen Pudel, Mini-Golden-Doodle-Hund.
Ja. Das sind ja krasse Gemeinsamkeiten, haben wir alles
ist,
auch.
Ist das
ich
so?
Habe auch Hund und 3 Kinder und okay. So und ich bin auch 44. Du bist also 81er Baujahr?
81er Baujahr.
Gutes Baujahr.
Muss eben kurz nachrechnen.
Und ihr habt True Fruits auch. Was macht True Fruits? Beschreib mal kurz, was True Fruits macht.
Ja, wir machen püriertes Obst in Flaschen. Damit sind wir groß geworden, also mit Smoothies und auch Ingwer-Shots. Und haben mittlerweile auch so eine Art, wir nennen es No Lemonade, also eine Art Limonadenprodukt, das mir persönlich auch sehr, sehr gut schmeckt, leider.
Und ihr macht es in diesen, also man kennt eure Smoothies, weil die relativ bunt sind, wie ich finde, in Glasflaschen.
Genau. Ne?
Und habt jetzt auch die Limonade, alles was ihr macht, ist in Glasflaschen drin, glaube ich.
Ja,
ne?
Absolut, wir sind große Glasfans.
Und ihr macht es schon seit 15 Jahren? Wie lange?
Fast 20, das nächstes Jahr im Juni werden es 20 Jahre.
Okay, und ihr seid Marktführer in Deutschland mit dem Thema, seid aber auch in anderen Ländern aktiv?
Genau, Frankreich, Spanien, Österreich und Schweiz.
Und ihr haut jenseits der 50 Millionen Flaschen im Jahr raus?
Ja, kann man sagen.
Krass. Okay, also da habe ich ganz, ganz viele Fragen. Aber wir fangen erstmal mit einer der Standardfragen an. Wolltest du immer Unternehmer werden? Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Meine Eltern sind beide brave Angestellte gewesen. Ich hatte keinen coolen Onkel, der Unternehmer war oder sonst irgendwas. Also bei mir alle brav angestellt. Ich bin auch ehrlicherweise nur studieren gegangen, weil meine Mutter gesagt hat, hier, das ist doch eine gute Idee. Ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und habe immer schon gern Sprachen und so, hatte ich ein kleines Talent für. Und dann meinte meine Mutter, komm hier, mach mal BWL, damit kann man später viel machen. Und ich war so ein Kind, ganz braver Junge, hab dann gesagt, ne, okay, klingt vernünftig irgendwie, hat auch keine bessere Idee. Bin dann noch zur Bundeswehr gegangen, vom Studium, ja, genau. Ich war bei den Pfadfindern und ich dachte, das ist so ein Ding wie Pfadfinder, bist viel in der Natur draußen.
Nur Pfadfinder halt, nur mit Anschein.
Mit Anschein und Tarnfleck. Ja, mit dem Anschein, das habe ich nicht so vorhergesehen, aber es war dann genauso. Ich habe da auch nicht gut reingepasst. Also.
Aber du hast durchgezogen.
Ja, gut, das ist 10 Monate, das kriegst du hin. Also da hast durchgezogen, ja.
Hast du irgendwas in deiner Kindheit mal gedealt? Also so irgendwie unternehmerische Ursprünge nee, oder unternehmerische nee. Erste Schritte?
Nee, wirklich. Also okay. Bei mir war es Marco. Marco und Inga waren im Auslandssemester, haben Smoothies da 2005 gesehen.
Deine Mitgründer?
Meine beiden Mitgründer. Ich hab überhaupt kein Auslandssemester gemacht. Richtig traurig. Ich war bei Judith Packard in Böblingen bei Stuttgart. Habe so ein Praxissemester gemacht, weil das Kohle gab. Ja, Geld. Und dann schrieb mir Marco, glaube ich, da saß ich vermutlich unter Drogeneinfluss auf meiner Terrasse in Böblingen. Mhm. Und das darf man mittlerweile sagen. Ist ja erlaubt. Ja, klar, ist ja erlaubt.
Kommt so ein bisschen auf die Drogen an, habe ich gehört, aber generell.
Ja, es war vermutlich Marihuana. Ja. Also, was man als Student halt dann so sich. Gott, müssen wir nochmal anfangen oder nein?
Nein.
Okay. Auf jeden Fall schrieb mir, das weiß ich noch, wie gestern, schrieb mir Marco, sag mal einen coolen Namen für einen Fruchtsaft. Und ich war ja wahrscheinlich schon ein bisschen dicht und dachte, was für eine merkwürdige Frage. Aber ich war von Marco so einiges gewohnt und dachte so, ja, okay, Name. Und dann habe ich weiß noch, was ich geantwortet habe. Fruitylicious habe ich geantwortet. Ja. Und Marco antwortete sofort, nein, nix erfunden, keine Fantasienamen. Und ich so, okay. Und ich weiß gar nicht, ehrlicherweise hört da meine Erinnerung auf.
Aber ihr habt zusammen BWL studiert?
Ja, alle drei.
Und es hätte schon passieren können, dass ihr zusammen gründet. Das war aber noch so die ganz frühe Phase, wo ihr euch einfach gegenseitig so ein bisschen gechallenged habt.
Nein, ganz ehrlich, also ich glaube, Marco wollte Unternehmer werden.
Ja.
War immer schon, hatte schon als Kind auch dann so die GmbH-Geschäftsführerzeitung abonniert und sowas, also mit 16 oder so. Nee, ich glaube, die beiden haben dann im Auslandssemester ja ein Produkt entdeckt, Smoothies, und waren total verliebt und haben dann einfach überlegt, ey komm, wir machen das. Und da komme ich dann so ins Bild. Ich weiß bis heute ehrlicherweise nicht genau, warum sie dachten, dass, ich glaube doch, ich ahne es. Also ich war so eine Labertasche, bin's immer noch vermutlich. Und sie dachten so, pass auf, wir brauchen einen Vertriebler. Wir haben, Marc und Inge haben nicht so Bock auf Vertrieb und dachten dann, dass ich das ja machen könnte. Ja, du brauchst ja so einen, der labern kann irgendwie. Und dachten, das könnte ich sein. Und so bin ich, glaube ich, in diese Kombo reingeraten. Aber bevor Marco mich fragte, ob ich nicht mitmachen möchte, hatte ich null. Also das war ja auch, habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, als wir gegründet haben, war Gründen nicht cool. Es war 2005, haben wir angefangen, so aus dem Studium raus, als Praxisprojekt. Und das war vor Facebook und etc., vor den ganzen Tech-Bros.
Ich glaube, das waren auch die Anfangszeiten eher der Samba-Brüder. Da haben die, glaube ich, gerade so Alando, wenn überhaupt, aufgebaut und verkauft und sowas. Da war in Deutschland Gründertum in den Startlöchern, aber es gab noch nicht diese Role Models mit man gründet und Finanzierung 100 Millionen und Exits für 500 Millionen. Das heißt, ihr habt denn irgendwann im Studium beschlossen zu gründen?
Ja, die beiden kamen zurück aus ihrem Auslandssemester und sagten so, ey, das müssen wir machen. Das ist eine Marktlücke hier. Hier macht das irgendwie keiner. Wir machen das jetzt einfach.
Und es war völlig klar, dass ihr quasi nicht einen Saftladen aufmacht und frisch Smoothies herstellt, sondern die hatten im Ausland schon, damals gab es, wen gab es im Ausland?
Genau, es gab verschiedene Brands, Naked, Innocent, you name it. Also es gab in UK, in Großbritannien gab es schon eine richtige Category, sagt man dazu. Also verschiedene Anbieter, verschiedene Gebindegrößen, verschiedene Geschmackssorten. Und die beiden hatten wahrscheinlich verkatert auf der Suche nach ein paar Vitaminen, haben die am Tag nach dem Gelage entdeckt, haben sich verliebt und haben dann recherchiert und festgestellt, dass Innocent zum Beispiel auch von so drei Studenten gegründet wurde und dachten sich dann wahrscheinlich so, ey, Moment mal, das gibt's bei uns nicht, das ist so erfolgreich hier, dann machen wir das einfach.
Und dann habt ihr es gemacht.
Ja, und dieser gesunde Größenwahnsinn, sage ich mal, ne, der hat dann dazu geführt, dass, wir sind dann auch erstmal an der FH so ein bisschen rumgereicht worden. Ne? Wir wollten gründen an der Betriebswirtschaftsfachhochschule, und
genau, erzähl mal bitte von dem Professor und von dem Chemiker. Geile Story.
Das war ganz witzig. Also wir sind damals zu unserem Lieblingsprof gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen uns selbstständig machen. Wie geht das? Hat uns angeguckt und gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre. So. Kein Plan. So. Und das, heute ist das lustig, aber das zeigt ganz gut, wie das damals so, ne, wie der Vibe so war, was Gründung angeht. Also die FH hatte auch den Auftrag, Management für den Mittelstand auszubilden. Mhm. Ne? Also gar keine Unternehmer unbedingt zu erzeugen. Und dann warst du schon so ein bisschen ein Alien, meinetwegen. Aber Marco war da super hartnäckig und wir haben uns dann so durchgefragt. Dann gab es irgendwie ein neu eröffnetes Gründerzentrum, haben wir uns vorgestellt. Und dann haben die gesagt, ihr seid jetzt so die Ersten, wir wissen es nicht genau, aber macht doch mal ein Praxisprojekt daraus. Und so haben wir gestartet, als Praxisprojekt. Keiner unserer BWLer-Freunde wollte mitmachen. Das heißt, am Ende waren irgendwie so zwei, drei Biologen, ein Chemiker, die mitgemacht haben. Den Chemiker haben wir dann gleich gefragt, so hey, wie stellt man eigentlich Lebensmittel her? Ne? Wir können das wir haben keinen Plan, wie man eine Ananas schält. Da muss ja irgendwie einen Plan geben. Und dann meinte der so, ich bin fünftes Semester, also kurz vor Schluss, ich kann euch eine Kläranlage bauen, aber Lebensmittel, kein Plan.
Und da habt ihr gedacht, das ist genau unser Mann. Da
dachten wir so, ja, schön, dass du dabei bist. Scheiße. Wir haben dann gegoogelt. Wir Deutschen lieben ja Experten. Mhm. Das ist ja so. Wir lieben jemanden, der uns sagt, wie es gemacht wird. Wir sind da nicht anders gewesen. Also haben wir gegoogelt nach Fruchtsaft-Guru. Ja, also wir dachten, es muss irgendeinen Guru geben, irgendeinen Experte für Fruchtsaft. Sie, da gibt es natürlich auch. Und das ist ein Studiengang, den du studieren kannst, ne, an Lebensmitteltechnologie.
Okay.
Das ist also ein Studiengang, kannst auch einen Techniker machen, aber kannst auch einen Meister machen, aber kann man auch studieren. Und dann haben wir den Fruchtsaftguru Professor Dr. Binnig, lebt leider nicht mehr, haben wir angeschrieben. Der hat damals unterrichtet in Trier, war da Fachbereichsleiter und haben den gebeten um so einen Platz in seiner Sprechstunde. Und er hatte gar keinen Bock auf so drei BWLer von irgendeiner fremden FH, die er überhaupt nicht kannte. Aber auch da haben wir wieder ein bisschen genervt und dann durften wir hin. dann haben wir uns da hingesetzt und haben gesagt, ja, ne, wir würden gerne Smoothies auf den Markt bringen, so, ne, ob er uns sagen könnte, wie das geht. Dann hat er gelacht, sehr erfrischend, sehr lange gelacht und wir guckten uns schon so an, so, ey, wir sitzen ja noch hier. Und er so, ja, das, was ihr von mir wissen wollt, dafür studieren meine Studenten hier 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang auf Diplom. Ne? Also, wieso? Ja, wir haben ja noch 20 Minuten, vielleicht können Sie uns die Kurzversion geben.
Können wir uns kurz was aufschreiben vielleicht?
Genauso lief es auch. Der hat dann einfach einen Monolog gehalten, eine halbe Stunde lang, und wir haben einfach nur mitgeschrieben, ab und zu mal eine Rückfrage. Und der hatte so 3 große Tipps für uns. Mhm. Also ich habe noch so 3 Sachen im Kopf. Das erste war, macht es nicht selbst, ne? Ihr seid doofe BWLer, das geht in die Hose. Sucht euch in Gottes Namen jemanden, der das für euch abfüllt. Und das fanden wir nicht so cool im ersten Moment, ne? Weil wir natürlich diese billige Qualität da aus dem Supermarkt kannten. Wir wollten ja was ganz anderes und dachten wir so, wenn wir dieselben Leute fragen, die es jetzt schon machen, da kann nicht was anderes bei rauskommen. Mhm. Das ist ja irgendwie Quatsch. Aber er meinte, hey, ne, der Teufel steckt im Detail und ihr habt keine Ahnung, habt ihr 6 Millionen Euro? Wir natürlich nein, also wir kommen alle eher aus normalen, einfachen Verhältnissen. Also ich kannte niemanden, der 100.000 Euro besitzt. Mhm. Also, ne, geschweige denn 6 Millionen Euro, was du damals für so eine Krones-Apfelanlage gebraucht hättest. Mhm. Heute werden es 15 sein, 12, ich weiß es nicht genau. Also, ne, so eine Anlage, viel Edelstahl, sehr teuer, viel Technologie hatten wir nicht. Und er meinte, ihr müsst euch jemanden suchen, der es für euch abfüllt. Ne? Und es gibt auch, Lohnabfüllung ist in Deutschland auch jetzt nicht unüblich. Also jeder Bauer, der Äpfel hat, muss die ja irgendwie, oder wenn er sie pressen lassen will, hat in der Regel nicht die Anlage dafür. Das hat dann ein Bauer im Dorf, hat das dann gemacht und zu dem bringen alle ihre Äpfel. Und der hat dann irgendwann aufgehört, Bauer zu sein und ist jetzt Abfüller. Und ne, es gibt also eine gute Struktur auch von sogenannten Lohnabfüllern in Deutschland. Und der zweite Tipp, den er uns gegeben hat, der Professor Binnig, war, nehmt Konzentrate, ist viel billiger. Ja, was ihr da machen wollt mit so Direktsäften und Pürees, das ist viel zu teuer, die Leute schmecken den Unterschied eh nicht. Und das haben wir natürlich total ungeil, aber er war natürlich der Fruchtsaftexperte. Ne? Und das dritte war, wir sollten PET nehmen. Die ganze Branche würde gerade Richtung PET und Kartonage gehen. Und Glas, also das würden jetzt nur noch die ganz Altbackenen machen. Mhm. Also das wäre eine aussterbende Verpackung. Und wir würden es uns dadurch unnötig schwer machen, auch einen Abfüller zu finden. So, ne? Ich meine, wer jetzt True Foods kennt, weiß, was haben wir davon beherzigt, worauf haben wir nicht gehört. Das beeindruckt mich übrigens im Rückblick total, dass vor allem Marco da diese Klarsicht hatte, dass der Typ war ein Techniker, war ein exzellenter Typ, aber er hat natürlich auch keine Ahnung von Marketing. Und Packaging ist nun mal irgendwo auch Marketing. Und ja, wir haben also das mit dem Direktsaft und der Glasflasche beibehalten, aber wir haben einen Abfüller gesucht.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel, denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Carlsquare, ins Spiel. Carlsquare ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mia Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Carlsquare immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Carlsquare, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Carlsquare heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
da muss ich vorwegnehmen, das haben wir vorhin ganz kurz im Vorgespräch schon geklärt, mit dem Wissen, was du heute hast, hättet ihr das Unternehmen niemals gebaut.
Dürfte man niemals machen.
Das heißt, das nicht vorhandene Wissen hat euch auch geschützt und hat euch ja diese Risiken eingehen lassen und euch auch so arbeiten lassen.
Ja, auch diese super. Naivität hat dich einfach auch Dinge machen lassen, wo man heute wüsste, oh, das wird so super schwierig, die Chance zu scheitern ist viel zu groß.
Ja.
Ne? Also mit null Ahnung irgendwas im Handel zu verkaufen. Wahnsinn.
Es ging dir also mit diesen drei goldenen Tipps da raus. Mhm. Muss Kohle, wie sah es da aus?
Hatten wir natürlich auch nicht.
Also, auch nicht. Okay.
Ich glaube, Marco hatte sich mal beworben um 100.000 Euro bei der Sparkasse, um einen Kaffee an der FH zu machen. Eins, das geilen Kaffee macht. Mhm. Sorry, Studentenwerk Bonn, damals war es einfach nicht geil, muss man dazu sagen. Gott sei Dank hat er den nicht bekommen, weil er keine Bürgschaft irgendwie hervorzaubern konnte. Da standen wir wieder vor dem Problem, ne? Keine Kohle. Wir kannten auch keinen, der reich ist. Und wir hatten aber Glück, wir haben bei so einem Businessplan-Wettbewerb mitgemacht und da haben wir den zweiten Platz belegt. Ja, ja. Nicht mal den ersten, aber den zweiten Platz. Es gab irgendwie 5.000 Euro Preisgeld, war mega für uns.
Weißt du noch, wer der erste war?
Ja, so ein Typ, der Kunststoff um 30% leichter gemacht hat. Also so irgendwas, das auch total bahnbrechend war. Also war auch so Professor, Doktor, Doktor und sowas.
Cool.
Und wir waren so zweiter Platz und waren so, ja, kein Professor dabei, kein Doktor dabei. Das ist auch, also... Und das ist aber der Grund, weil das halt so eine bescheuerte Idee war, ja, flüssiger Obstsalat, so, haben wir ein bisschen Presse gehabt. Also, okay. Ne, weil es natürlich auch einfacher zu erzählen ist, als irgendwie Polymer, der leichter ist. Hast du einfach so eine doofe Geschichte irgendwie, eine lustige Geschichte, einen Saftladen einfach. Ne?
Hatte da schon mal 5.000 Euro, aber ich glaube, ihr brauchtet mehr.
Nee, genau. Also die Inga hatte den Businessplan geschrieben als Diplomarbeit und ich meine... Wir hatten keine Erfahrung im Businessplan schreiben, aber selbst in dem Stand, wir brauchen 300.000 Euro. Und das war so, also das Wort Bootstrap gab es damals noch nicht, aber das war der bootstrappigste Businessplan aller Zeiten. Unser erstes Gehalt waren 800 Euro die ersten Monate bei True Fruits.
Das ging damals noch ohne Mindestlohn.
Stimmt, wahrscheinlich ist das nicht mal Mindestlohn.
Das wäre heute gar nicht mehr möglich.
Das geht heute gar nicht mehr. Unsere Praktikanten bekommen mittlerweile mehr. Nee, mein erstes Gehalt waren 800 Euro. Ehrlicherweise, davon wird auch nicht viel abgezogen, aber ne, ich bin damals mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, zusammengezogen in Siegburg in eine kleine Bude. Wir haben uns die Miete geteilt, ging alles, aber ne, große Sprünge haben wir natürlich nicht gemacht.
Also alles bei Bonn, Siegburg bei Bonn, ne?
Genau,
Bonn,
Siegburg bei Bonn.
War immer eurer Heimat, seid ihr auch geblieben?
Ja, Marc und Inga kommen aus Troisdorf, beziehungsweise St. Augustin. Ich komme aus Altenrath bei Troisdorf, also ganz, ganz traurig. ja, gut. Wir haben an so einer kleinen, süßen FH studiert. Mittlerweile Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Props gehen raus an die FH, an die Hochschule, Entschuldigung. Ich kann es mir nicht angewöhnen. War so ein bisschen provinziell vielleicht, ein bisschen verschlafen, aber dadurch hatten wir irgendwie auch dann so ein bisschen, ja, die Möglichkeit, da auch einfach mal so was zu machen irgendwie. Ne?
Und dann habt ihr euch alle zum Schluss verschuldet?
Ja klar, also Entschuldigung, ich komme vom Thema ab. Also wir haben diesen Wettbewerb, den zweiten Platz gemacht und haben da ein bisschen Presse bekommen. Mhm. Und daraufhin haben sich Investoren an der Hochschule gemeldet, weil Marco den Reporter gezwungen hatte, im letzten Satz zu schreiben, dass wir Investoren suchen.
Okay.
Ich hätte mich das nie getraut, einem Reporter so vorzuschreiben, was er zu sagen hat. Deshalb fand ich das, damals auch so... Krass, Alter, was du da gerade gemacht hast. So, diese Unverfrorenheit, die er da teilweise hatte. Heute verstehe ich, das ist einfach Drive. Das war einfach Obsession fast schon.
Ich sage meinen Leuten immer hier, ich mag das ja, wenn jemand einen breiten Reifen fährt. Und ich kenne Marco immer mit breiten Reifen. Nicht böse oder negativ gemeint, sondern ich finde es wirklich cool.
Ne? Das ist automäßig mit breiten Reifen.
Nee, auch, aber ich meine auch so als Typ, der weiß schon, was er will auch, ne?
Ja, Mann, ja. Definitiv. Und er wusste es damals schon. Das ist so beeindruckend für mich. So jetzt zu wissen, was man will, ist irgendwie einfach. Aber er wusste es damals schon. Als er gar nichts hatte, niemand war, wusste es schon. Und das war beeindruckend, weil der Typ hat es tatsächlich geschrieben. Der Reporter hat das im letzten Satz ein bisschen süffisant formuliert. Außerdem suchen die drei Studenten für ihren Saftladen noch Investoren. Aber er hat es reingeschrieben. Und es meldeten sich auch tatsächlich Leute. Einige waren merkwürdig, aber bei einem hat es dann tatsächlich gepasst. Beim lieben Jörn und der hat dann die ersten 100.000 Euro dazugegeben. Ne, wir hatten dann beide auch Startgeld, Inga später auch, aber am Anfang konnte Inga nicht, weil sie noch gearbeitet hat. Sie hat Vollzeit gearbeitet, die Einzige, die Geld verdient hat, die hat uns so über Wasser gehalten, uns drei. Und dann haben wir gemerkt, okay, Startgeld 75.000 Euro, Marco und ich 150, 100.000 von Jörn, da fiel ja noch 50.000 Euro, scheiße. Und dann dachten wir so, was machen wir jetzt? Und dann ja, reiche Leute kennen reiche Leute. Mhm. Dann haben wir einfach am Tag danach nochmal beim Jörn angerufen und gesagt, hör mal, kennst du noch jemanden, der vielleicht Bock hätte zu investieren? Kannte er, sein Freund Franz, sind wir da auch vorstellig geworden. Das war auch eine ganz peinliche Episode. Marc und ich haben damals immer nur die Vorderseite des Hemds gebügelt.
Ja.
Weil wir dachten, ja gut, du hast eh einen Sakko drüber, wir hatten so unsere Konfirmationssakkos noch am Start. Ne? Du bügelst die Vorderseite, weil du ziehst das Sakko eh nicht aus und ne, hinten und so ist ja alles in, ne, unterm Sakko. Das war aber, ging schon in Mai 2006 und es wurde so langsam warm. Und wir saßen in so einem Glaskasten, in so einem Bürogebäude in Bonn-Beul. Alle zogen, ne, war so ein größeres Meeting. Also beide hatten ihre Steuerberater dabei, und noch so ein Assistent oder so. Also wir saßen, es sind immer 5, 6 Leuten und die sagen, dann kommt, Jungs, zieht eure Sakkos aus. Alle saßen schon im Hemd da, nur wir beide. Und wir haben es nicht ausgezogen, weil wir natürlich darunter aussahen wie Schlafanzug. Also sitzen wir da und, nee, alles cool, wir lassen an. Man's not hot. Wir haben natürlich gelitten wie die Schweine, das Meeting. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Also Franz hatte dann auch Bock. Und dann hatten wir sozusagen 2 Privatinvestoren an Bord und dann genug Kohle, um die GmbH zu gründen oder letztendlich um zu starten. Und haben auch direkt unser erstes großes, wahnwitziges Invest getätigt. Und zwar die Flasche gekauft. Also die letztendlich diese eigene Flasche designen lassen oder herstellen lassen.
Aus Glas?
Aus Glas, genau.
Fast wie viel Milliliter? Ungefähr
250 ml war das erste Gebinde. Ne?
Hat diesen schönen silbernen Deckel. Also wir reden von einer relativ puren Glasflasche, die mit weißer Schrift bedruckt ist. Mhm, diesen korrekt. Silbernen Deckel. Und dann habt ihr wirklich aber auch einen Lohnabfüller quasi genommen. Ihr produziert bis heute in Deutschland.
Richtig. Bis heute auch beim selben Lohnabfüller.
Mhm. Beim selben Lohnabfüller.
Ja. Liebe Grüße nach Groß Asbach an der Stelle.
Krass. Also ihr habt mit dem paar 100 Millionen Flaschen im Verkehr gebracht. Ja, klar.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Geil. Und wie bringt man denn so, also jetzt habt ihr eine coole Flasche, ihr habt vielleicht auch einen guten Inhalt, weil irgendjemand
absolut.
Einen guten Saft angerührt hat, damals schon.
Ja.
Wie bringt man so etwas in den Verkehr? Weil ich kann mir, also ich weiß ja selber, da wir ja True Fruits Empfänger hier sind, seit über 10 Jahren liefert ihr jeden Monat Flaschen zu uns.
Daher weht der Wind.
Okay. Daher weht der Wind. Jetzt, das Produkt muss immer gekühlt sein.
Freut mich übrigens. Freut mich sehr.
Ja, ich habe euch ja irgendwann mal kennengelernt vor 10 Jahren, weil ich Poker bei euch im neuen Büro war und fand es so hochsympathisch, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt diese True Fruits Flaschen bei mir haben. Seit 10 Jahren beliefert ihr unser Büro jeden Monat mit True Fruits.
Das cool.
Ist super cool, meine Mitarbeiter lieben es. Jetzt haben wir ein Produkt, das gekühlt werden muss.
Mhm.
Dieser Saft, dieser Smoothie kann mehrere Wochen, ist der haltbar, wenn man
korrekt.
Diese Kühlkette nicht unterbricht. Wie bringt man so etwas in den Verkehr? Hat Deutschland darauf gewartet?
Nee, wir waren ganz erstaunt. Keiner hatte auf uns gewartet. Ah. Und ich will ehrlich sein, wir haben natürlich gedacht, dass die Leute drauf gewartet haben, weil was du sonst im Regal gesehen hast, war einfach Mist. Ne? War einfach, die ganze Branche ging eher so billig, billig, billig und es gab auch keine Marke, ne? Also oder keine zumindest attraktive Marke. Und wir dachten, das wird ein Spaziergang. Wir machen endlich mal Saft geil. Ne? Also aus dieser Commodity-Ecke, aus dieser langweiligen Ecke raus und einfach dann so ein, ich mag das Wort nicht, aber so ein Lifestyle-Produkt daraus machen. Ne? Ja, aber scheinbar wartete niemand drauf und wir hatten ja so eine kleine Extra-Problematik, die hatten wir gar nicht so einkalkuliert. Wenn du deine eigene Flasche haben willst, dann musst du in der Regel eine Tagesproduktion abnehmen.
Mhm.
Wir dann so, ja, kein Problem. Und dann sagte der Händler, naja, das können zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Flaschen sein.
Oh.
Genau, und dann war auch so, oh, weil bis dahin sah der Businessplan vor, ne, unsere Kunden waren so Fitnessstudios, coole Bars, Hotels. Mhm. Also wir dachten, wir machen das eher so in selektiven Distributionen, ein bisschen in cooleren Läden machen wir das groß. Und dann haben wir relativ schnell verstanden, wenn wir die eigene Flasche brauchen und wir waren überzeugt, die ist echt extrem wichtig für den Erfolg, dann brauchen wir große Kunden. Und große Kunden, haben wir dann schnell gemerkt, erwarten eigentlich nicht der erste große Kunde zu sein. Die wollen immer... dass schon jemand anderes ein Kunde ist. Ja, also du kannst nicht zur Rewe gehen und sagen, mein anderer Kunde ist Fitnessstudio Heide Rosendahl aus St. Augustin. Props übrigens an der Stelle, weil die waren tatsächlich unsere ersten Kunden. Oder Patrick Maldonado von, kann auch sein, von so einem Wellness, Juba Wellness Tempel in Bonn könnte auch der erste gewesen sein. Da bin ich jetzt gerade unsicher. Das wäre mir jetzt unangenehm, ich das verwechselt habe. Aber faktisch, wir sind da überall abgeblitzt, weil ne, wir sahen halt auch wie ein Saftladen für die aus. Also wir waren einer und wir sahen auch so aus. Und dann den ersten größeren Kunden zu knacken, das war dann eine ziemliche Nummer. Wir haben uns dann so hochgearbeitet und irgendwann hat Marco dann bei Xing, hat er den Manager vom Petit Bistro von Aral entdeckt.
Mhm.
Und das wurde dann der wichtigste Mensch in Deutschland für uns.
Weil, echt?
Ja, weil uns klar war, wir kommen da irgendwie nicht in den Handel rein, ne? Aber Red Bull hat es damals geschafft, über die Tankstellen in Deutschland.
Ah, das wusste ich gar nicht. Echt? Red Bull hat auch schon darüber.
Red Bull ist zwei, dreimal in Deutschland gescheitert und das wurde beim dritten Mal dann Erfolg gehabt über den Convenience Channel, sagt man bei uns, also über die Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen etc. Und dann war für uns klar, okay, das müssen wir auch machen. Ne, das ist uns wieder eingefallen. Ja, stimmt, ey, wir haben auch diese Case Study mal irgendwann gelesen. Tja, und dann haben wir dem geschrieben natürlich, ne, so eine wunderbare Business-E-Mail, sehr geehrter Herr W., unbedingt müssen wir unser neuartiges Fruchtsaftkonzept vorstellen, bla bla bla. So richtig, du hörst das ja auch, wir sind so, ich will nicht sagen, dass wir Assis sind, aber wir haben uns richtig Mühe gegeben mit der E-Mail. Also, ne, das war nicht so unser normaler Stil. Hochtrabende E-Mail geschrieben, keine Antwort. Und wir waren natürlich nervös as fuck, aber am nächsten Tag direkt wieder geschrieben, sehr geehrter Herr W., unbedingt müssen Sie unser Produkt probieren, bla bla bla, keine Antwort. Und wir haben dann jeden Tag geschrieben, 5 Tage lang. Und ich sag mal, die ersten 2 E-Mails sind kein Problem, so ein kleiner Reminder. Mhm. Die dritte fühlt sich schon ein bisschen kacke an. Mhm. Die 4. E-Mail ist würdelos und die 5. ist reiner Selbsthass. Ja, aber gut, uns stand natürlich irgendwo, wir standen im Rücken zur Wand, wir hatten diese ganzen Millionen Flaschen da gekauft und wir mussten da rein. Und dann schrieb er am 5. Tag zurück, so mit einem Großbuchstaben, Caps locked, boah, ihr geht mir auf den Sack. Das ist kein Scherz. Und hat dann gesagt, er hätte glücklicherweise Homeoffice freitags, er würde vorbeikommen nächste Woche. Ne? Ihr seid besser da, war doch der letzte Satz. Ne? Ich weiß noch, wie Marco mir abends schrieb oder mich abends anrief, so ey, der Typ von Aral hat geantwortet. Ich so, oh geil. Und er so, na, ich weiß nicht. wir haben natürlich diesen Termin dann genutzt. Ich kürze das jetzt hier stark ab. Also es war auch nicht ganz einfach, aber ja, am Ende haben wir einfach die Wahrheit gesagt. Also wir spürten, dass der eigentlich nicht so richtig Bock hatte, weil wir natürlich wahrscheinlich auch rüberkamen wie so ein paar Saftnasen, keine Ahnung. Und dann haben wir ihm auf die Wahrheit gesagt. Wir haben gesagt, wenn du auf diese Tür rausgehst, dann sind wir im Eimer. Dann endet es, bevor es angefangen hat. Gib uns einfach nur einen Test. Gib uns 10 Tankstellen, 4 Wochen. Du musst nichts bezahlen. Mhm. Wir wollen einfach selber, wir müssen selber wissen, ob es funktioniert. Mhm. Hat er gesagt, nein, ich zahle dafür und schreibt mir keine E-Mails mehr, dann könnt ihr einen Test haben. Ja, und dann hatten wir einen Test und der Test lief super und dann haben wir es auch geschafft, bei Leckerland gelistet zu werden.
Wollte ich gerade sagen, Leckerland ist der große Tankstellung.
Das ist eigentlich der Gatekeeper. Du kommst eigentlich gar nicht rein bei Aral, wenn du nicht bei Leckerland drin bist. Okay. Und Leckerland hatte vorher schon Nein gesagt.
Ah.
Das heißt, es war ein bisschen unangenehm. Wir haben also auch Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer denn da anruft und jetzt sagt, ja, pass auf, ihr müsst uns doch listen.
Das heißt aber, ihr musstet auch innerhalb von kürzester Zeit Zehntausende, Hunderttausende Flaschen in den Verkehr bringen pro Monat, weil ja die Mindestabnahmemenge so hoch war. Also es sind schon die Zahlen, mit denen man da so dealt.
Ja, oder es ist anders gelaufen. Wir haben ganz lange gewartet, Zeit für die Flasche gehabt und also wir haben die Leute immer bei der Stange gehalten irgendwie. Also wir haben immer gesagt,
ihr habt von vorne Vertrieb gemacht?
Wir haben von vorne Vertrieb gemacht und dann der fast größte Job in der Anfangszeit war auch, die Leute bei Laune zu halten. Ja, kommt gleich und so. Wir haben ja im Juni gegründet, im Juni alles in die Wege geleitet und im November
2006. Sommermärchen.
Ja, wir dachten, dass wir dann bei den ganzen Public Viewing-Dingern da Millionen von Smoothies unter die Leute bringen.
Klar.
Wir haben am 8. November unsere ersten Smoothie verkauft. Ja. Also völlig, November ist jetzt nicht der geilste Monat, um Smoothies zu verkaufen. Aber ja, wir haben relativ viele Smoothies verkauft tatsächlich. Also wir haben, ich weiß noch, dass wir 40.000 Euro Umsatz gemacht haben in diesem Restjahr 2006. Ja. Und alles nur mit so Prospektivkunden, mit so Leuten, die du vorher ein halbes Jahr belabert hast, dass sie mitmachen. Also schon ganz gut. Also es funktionierte auch, das muss man auch sagen. Also es stand dann drin und es war dann einfach wahrscheinlich auch ein Produkt, das einfach so anders aussah als das, was da sonst steht, dass da viele Leute auch aus Neugierde mal dazu gegriffen haben. Also so erkläre ich mir das.
Dieses Produkt, nur mal für den Zuhörer, Zuhörerin, das ist ein reines Produkt ohne künstlichen Zucker.
Korrekt.
Das ist ein Smoothie, du hast es im Vorgespräch erklärt. Das ist also, da ist Fruchtfleisch mit drin.
Ja, genau.
No?
Das ist püriertes Obst in Flaschen quasi. Ohne Zuckerzusatz, ohne Farbstoffe, ohne Zusatzstoffe.
Und ihr habt auch so eine Messskala auf der Flasche, wo ihr genau anzeigt, wie viel davon ist Mango, Apfel oder was auch immer die Zutaten sind. Genau. Also und diese Flasche ist ja auch haptisch schon ein Erlebnis und optisch. Das ist ja wirklich so.
Vielen Dank.
Ne, also das ist wirklich ein schönes Produkt. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du hast gesagt, PET haben die ganzen anderen gemacht, wir wollten ein schönes, hochwertiges Produkt, Marke aufbauen. Ist denn Glas das ist ja irgendwie so ein klein bisschen ein Widerspruch. Weil ich persönlich dachte immer, dass Glas, wie es euch ja auch gesagt wurde, alle machen PET, das ist der aktuelle Trend, keiner macht mehr Glas, Glas ist für die alten Jungs irgendwie. Warum Glas?
Ja, Glas ist einfach inert, keinerlei Verbindung mit dem Inhalt ein, es ist hochwertig und wir wollten natürlich auch den besten Smoothie der Welt machen und dann nimmst du natürlich kein Plastik, dann nimmst du natürlich Glas.
Wie funktioniert das in Deutschland mit Recycling und Co.? Also die Flasche ist irgendwann leer?
Das geht der Glascontainer besser? Cool, genau. Die wird dann, weil es ein Einwegglas ist, kommt die in einen Einwegcontainer im besten Fall und wir Deutschen sind gute Recycler. Also wir haben eine Recyclingquote von, bei Altglas zumindest, von 85%. Also 85% aller Gläser geraten wieder in den Kreislauf. Was gut ist, weil wir dann natürlich neue Gurkengläser, also auch wir haben, ich glaube, 40-50% Altscherben, also Altglas in unseren Flaschen. Und das ist ein ganz, weil es natürlich auch ein wertvoller Rohstoff ist. Also es ist ein ganz guter Kreislauf, den wir da haben in Deutschland zumindest. Und deshalb funktioniert das sehr gut, ne?
Ein Rohstoff, der sich auch deutlich schneller abbaut als Plastik oder Kunststoff.
Ja,
deutlich schneller.
Plastik baut sich, ne, braucht wahrscheinlich Zehntausende von Jahren, bis Plastik wieder in seinem Bestandteil ist, zerfällt. Und Glas ist einfach kein Umweltverschmutzer. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch Argumente gegen Glas, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Glas hat einen sehr hohen CO2-Fußabdruck, aber es bleibt halt nicht für immer und ewig im Meer. Sondern Glas wird wieder Strand. Ne? Und aber ich will ehrlich sein, wir hatten diese Greenwashing-Argumente, die hatten wir alle nicht parat damals. Für uns war es einfach, du trittst dir als Gründer nicht an, dass du den billigsten Smoothie machen willst und willst den geilsten machen. Und nichts weniger haben wir verfolgt. Und das finde ich auch beeindruckend im Rückblick, dass wir so am Glas geklebt haben, weil es war deutlich komplizierter, einen Abfüller zu finden. Die Logistikkosten sind höher, der Rohstoff ist an sich ist teurer, also die Kalkulation ist schwieriger mit Glas. Also man kann das alles viel billiger machen, gar keine Frage. Aber das wollten wir halt nicht. Wir wollten halt das Geilste machen. Das ist auch so ein Widerspruch in sich, wenn man heute drüber nachdenkt. Und wir merken das jetzt, wo wir natürlich auch so ein bisschen teurer werden. Im Handel funktionieren natürlich gut Dinge, die einen gewissen Preispunkt nicht überschreiten.
Ich wollte gerade sagen, ihr wart von Anfang an nicht so richtig günstig.
Nein, waren teuer.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe in Erinnerung, dass es war immer über 2 Euro und an Tankstellen ging es auch manchmal auf über 4 Euro für so einen Smoothie. Ist natürlich relativ viel Smoothie auch mit 250 Milliliter, wenn man so die ganzen Shots und so weiter auch sich im Vergleich anschaut. Ist immer gekühlt, schmeckt immer irgendwie ordentlich. Ich glaube, ihr beschränkt euch so auf 7, 8 Sorten.
Korrekt, 7 Sorten.
Also ich würde das auch sagen, seit 10 Jahren Flaschen von euch bezieht. Es gibt schon so Kernsorten. Also ich habe jetzt nicht ohne Ende viel Sortimentswechsel. Und dann habt ihr irgendwann zu den generischen Verkäufen, die ihr ja habt, also Aral, Tankstellen, dann irgendwann seid ihr doch zu Rewe und Co. reingewachsen. Ihr seid ja auch sehr bekannt für euer Marketing. Ich habe das ja im Teaser so ein bisschen, also es stand durchaus mal auf der Flasche drauf, Einhornkotze. Aktuell habt ihr den Wixberg auf einer der Flaschen drauf. Und ich kann mich auch wirklich erinnern an so richtige Shitstorm-Kampagnen. was habt ihr mit dieser Flasche gemacht und warum? Wieso kam es zu diesem leeren Platz, den ihr unbedingt befüllen wolltet?
Ja, also gut, diese Einhornkotze, vielleicht damit anzufangen, das ist einfach so passiert. Wir haben ein Clean-Label-Produkt, also du hast ein Produkt wirklich mit dem reinen Obst.
Und das müsst ihr auch nur raufschreiben. Dadurch, dass es so Clean Label ist, keine E-Stoffe und Co. drin sind, sind die Daten, die ihr auf die Flasche raufdrucken müsst, relativ wenig.
Genau, und dann hast du natürlich viel Platz und dann haben wir angefangen, da Schabernack drauf zu schreiben am Anfang. Und ich schäme mich, wenn ich die ersten Texte lese, sind auch peinlich, also sind nicht gut. Und mit der Zeit sind wir immer, also wir haben immer mehr, es ist eskaliert, ich sag wie es ist. Also wir haben immer mehr Spaß gehabt, dann da merkwürdige Sachen drauf zu schreiben. Unter anderem bekamen wir beim Pink immer so Zuschriften von Leuten, hey, ihr macht doch da Farbstoff rein, das kann doch nicht sein, dass der so pink ist ohne Farbstoffe. Tatsächlich ist nur rote Drachenfrucht, also rote Pitaya drin und die ist extrem, also das ist diese Frucht, die aussieht wie Stracciatella, diese thailändische Frucht oder asiatische Frucht und die gibt es auch in Rot und die sind knallpink einfach. Und dann haben wir einfach mal so einen Aufklärungstext hinten drauf geschrieben, weil wir diese ganzen E-Mails bekamen, schrieben drauf, hey, du denkst, das ist hier vielleicht Einhornkotze, aber die rote Farbe kommt tatsächlich nur von der roten Drachenfrucht, von der roten Pitaya. Jeder Mensch weiß eigentlich, dass Einhornkotze Glitzer enthält und deshalb kann das ja nicht sein. Damals waren Einhörner auch irgendwie besonders cool, deshalb diesen Text kennen unglaublich viele Leute, witzigerweise. Also das hat mich auch drauf angesprochen. Also für mich ist das so ein Flaschentext von Tausenden.
Erzähl mal ruhig noch von anderen. Also ich kann mich erinnern, da du ja nicht rausrückst mit der Sprache. Ich kann mich erinnern, dass ihr vor einigen Jahren die Parteien und ihre Wahlprogramme auf die Flaschen raufgedruckt habt.
Ja.
Ne? Also im Fake News Umfeld auch mal, ich glaube, es waren auch falsche Aussagen in den Wahlprogrammen.
Genau. Wir sind hingegangen, weil wir selber einfach neugierig waren, wen soll man jetzt nach 16 Jahren Mutti, darf das überhaupt ein Mann machen? Wir waren ganz überrascht, dass es nicht eine Kanzlerin sein muss. Mhm. Also wir mussten auf jeden Fall wählen. Und dann haben wir alle Parteiprogramme gelesen, mit der Absicht, so ein Wahlwerberätsel auf die Flaschen zu machen. Mhm. Sodass du ein bisschen gezwungen bist, auf eine leichte Art und Weise sich damit, oder du kannst dich zumindest damit beschäftigen. Und
es gab wirklich CDU-Flaschen, SPD-Flaschen, AfD-Flaschen, linke Flaschen, grüne Flaschen, es gab alle Flaschen.
Alle Fraktionen, die im Deutschen Bundestag damals vertreten waren, haben wir aufgenommen und haben die Parteiprogramme gelesen und haben 6 Thesen, die wahr sind, haben das auch sehr sauber recherchiert und auch belegt, alles mit Belegen auch auf der Internetseite, da konntest du alles nachlesen, haben das so zusammengefasst und haben dann 2 Sachen erfunden. Und bei manchen Parteien war das sehr, sehr leicht, bei manchen etwas schwieriger. Und die Idee war dann, du konntest also den QR-Code dann scannen und konntest dann sehen, was war falsch, was steht tatsächlich im Wahlprogramm drin.
Okay.
Und wir haben zum Beispiel auch dem damaligen CDU-Vorsitzenden die Flasche zukommen lassen über Umwege und der hat in einem Interview nicht die beiden Fake-Punkte identifizieren können. Also so gut war das gemacht. Also war schon, ich bin da relativ stolz drauf, weil es war gut recherchiert, einfach und gut gemacht. Und wir haben natürlich ein bisschen Shitstorm gehabt, weil wir auch die AfD-Flasche hatten.
Aber Shitstorm seid ihr ja gewohnt.
Ja, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Chia-Samensaft. Also
ihr habt draufgeschrieben auf die Flasche Samensaft.
Nee, auf der Flasche stand einfach nur Chia-Smoothie drauf. Aber wir haben dann die Werbekampagne dazu, hieß dann die Samensaft. Also wir haben Samensaft beworben. Und das ist natürlich durchaus zweideutig. Ein Achtjähriger wird alle Sujets betrachten können und sagen, ja, ist korrekt, was sie schreiben. Also wir hatten 2 Produkte und haben zum Beispiel geschrieben, 2 Samenspender aus gutem Hause. So, und das hing zum Beispiel auch irgendwann neben so Radio Bonn-Rhein-Sieg-Moderatoren. Das Plakat war direkt daneben, das war herrlich, sehr schön. Nee, und das gab natürlich dann so ein bisschen, nicht nur einen Shitstorm, es gab sogar einen kleinen Skandal, weil wir hatten das natürlich gebucht über eine Firma, die ich jetzt nicht bashen will und...
Eine Außenwerbefirma?
Ja, eine Außenwerbefirma.
Da gibt es ja einige große in Deutschland.
Genau, und die rief dann irgendwann an und sagen, ja, pass auf, das Sujet können wir bei der Deutschen Bahn doch nicht bringen irgendwie. Die hat das verboten. Oder die Münchner Verkehrsbetriebe, die waren es, die haben es abgelehnt. Und wir so, warum? Ist doch harmlos. Also doppeldeutig zwar, einverstanden, ihr Ferkel, was habt ihr euch dabei gedacht? Aber dass es dann ein Werbeverbot gab, das war dann tatsächlich ein kleiner Skandal. Okay. Und das hat diese Kampagne viel größer gemacht, als sie es eigentlich war und von uns nicht beabsichtigt, ehrlicherweise. Wir haben es natürlich total gefeiert, dass es dann so einen Schwung bekommen hat, aber es war dann in der Bild-Zeitung drin und so, kleine Bonner Firma kriegt Werbeverbot und das hatte dann natürlich so einen kleinen Taste von Bücherverbrennung. So. Das ist in Deutschland natürlich nicht einfach. So, Zensur ist hier... Ist ein Thema. Ist auf jeden Fall so ein Moment, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat. So, ne? Und so Kampagnen gab es natürlich dann 1-2 in unserer Geschichte.
Ich kann mich noch an den Praktikanten erinnern, der in den Keller gesperrt wurde. Was habt ihr da gemacht? Darüber müssen wir noch kurz reden, weil da hat ja sogar die Polizei bei euch angerufen.
Ja, das war so ein harmloser Flaschentext eigentlich. Wir haben den Hilferuf eines Praktikanten auf die Flasche gedruckt.
Ja.
So, hey, Hilfe, ich sitze bei True Foods im Keller und muss seit 2 Wochen Mangos schälen, holt mich hier raus. so aus Quatsch, das war nicht mal ein guter Text, glaube ich. Und dann rief tatsächlich die Bundespolizei beim Robert an, unserem Produktionsleiter. Also der hat den Anruf zufällig angenommen und der Polizist war auch sichtlich genervt. So, ich weiß, dass das vermutlich nicht stimmt, aber ich habe hier eine Beschwerde oder eine Anzeige bekommen, muss der Sache nachgehen. Und ja, es war natürlich nur ein Spaß.
Kein Praktikant im Keller?
Nein, keine. Unsere Praktikanten werden gut behandelt. Wir haben regelmäßig Praktikanten und wir finden das auch sehr gut und wir behandeln die gut. Okay, das war jetzt nicht... Oh, scheiße. Können wir das nochmal...
Nein, auf keinen Fall. Das lassen wir auf jeden Fall drin.
Keiner muss bei uns im Keller Mangos schälen. So viel ist auf jeden Fall sicher.
Okay. Apropos Mangoschälen, erzähl mal, also ihr habt diesen Nullabfüller. Ihr macht die Werbung. Wie viele Leute seid ihr überhaupt in der Firma?
Wir sind mit so 40 Leute, würde ich sagen.
Also ihr seid 40 Leute, ihr sitzt immer noch in dem Büro, wo ich selber festgestellt habe, vor einer Stunde ungefähr, dass ich da schon Poker gespielt habe, vor 8 Jahren. Ihr seid also immer noch im selben Büro. Ihr macht das Marketing und du sagtest aber auch, ihr macht den ganzen Einkauf, das Sourcing für das Obst.
Ja, ja, klar.
Aber das ist ja wahr, wie viel Obst, ich meine, ihr kauft ja tausende Tonnen Obst seine
Menge. Ja, aber man schließt natürlich Kontrakte, also du kaufst dann immer, wenn die Ernte ist, eine gewisse Menge. Du musst jetzt nicht jede Woche Banane kaufen oder so, ne? Nee, sondern kaufst ein, zweimal im Jahr, wenn die Ernten sind, kaufst du dann die Früchte auf dem Weltmarkt ein. Und aber klar, du kannst natürlich die Qualität viel besser steuern, wenn du selber die Rohwaren einkaufst. Und das ist auch wichtig. Also es gibt über 1000 verschiedene Mangosorten, die industriell angebaut werden. Und die schmecken, es ist wie bei Äpfeln, ich glaube, da kann man sich ganz gut vorstellen. Ne? Ein Elster schmeckt anders als ein Braeburn oder so ein Pink Lady ist anders als so ein Kaiser Wilhelm Apfel. Das sind also gibt übrigens auch geile Apfelsorten, völlig verrückt. Peter van Naam macht da sehr, sehr coole Arbeit. Kleine Props an ihm an der Stelle. Und bei Mangos ist es genauso. So, ne? Mangos aus Indien sind für uns so die besten, die es gibt. Wir haben am Anfang südamerikanische Mangos gehabt. Das sind die, die man aus dem Supermarkt kennt. Mhm. Diese Kent oder Magdalena, die sind so ein bisschen grün, rot und hart wie so ein American Football geformt, wo du einen mit erschlagen kannst. So. Und genau, wir sind mittlerweile eher so bei indischen Mangos.
Also es kristallisiert sich alles raus. Also wirklich, ihr kauft, ihr habt auch schon Mangos in 5 verschiedenen Ländern gekauft oder in 10. Ihr habt da ganz viele Sachen ausprobiert.
Ja, 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 klar.
Ihr seid ein relativ großer Obstaufkäufer. Das geht dann direkt zu dem Abfüller auch, das Obst.
Wir sind richtige Fruchtnerds, würde ich sagen, mittlerweile. Schon.
Also nur von der gesamten logistischen Leistung. Irgendwo werden die Flaschen produziert. Das ist nicht beim Abfüller. Korrekt. Irgendwo müssen Flaschen produziert werden, die müssen bedruckt werden mit dem Text.
Genau, die werden woanders hingeschickt, damit sie bedruckt werden, und zwar alle 4 Wochen. Das ist auch krass, das ist auch den meisten Leuten nicht klar. Wir ändern die Flaschentexte auf den Flaschen alle 4 Wochen.
Ja, die Texte sind Teil eures Marketings. Das hat sich
ja,
so...
Ja, das ist... Okay. Unsere Art der Kommunikation findet ja zu, ne? Wir machen Social Media ein bisschen, aber das meiste findet über die Flasche statt tatsächlich. Ne?
So, also ihr ordert die Flasche, die muss bedruckt werden, dann geht die zum Lohnabfüller, da warten im besten Fall schon die Früchte.
Da warten ganz bestimmt die Früchte, genau.
Der Lohnabfüller haut quasi durch. Muss dann zumachen,
okay.
Nicht?
Ja, ja, richtig.
Der muss ja richtig
Obst durchhauen. Er muss nicht mehr pürieren, sondern wir kaufen das Püree ein. Das heißt, er also er mischt und füllt ab. Das ist quasi sein Job und verschließt auch kein
geheime Rezeptur, kennt nur ihr und der Lohnabfüller und so weiter.
Korrekt.
Volles Programm.
Genau.
Danach gehen diese
Flaschen... Ja, also geheim ist es nicht, es steht hinten drauf. Ne? Also
genau, stimmt. Ja, stimmt.
Ja, das ist relativ transparent. Also man könnte True Foods sehr einfach kopieren. Mich wundert es auch ehrlich gesagt, dass wir haben, es gibt ja einige Konkurrenten, aber irgendwie ist keiner so geil wie unser.
Ja, ihr seid ja auch Marktführer in Deutschland.
Ja, aber nee, man könnte es einfach machen, aber wir kaufen natürlich auch immer geile Früchte und manchmal denke ich mir, die Leute, die anderen, gönnen sich vielleicht auch nicht die teure Mango dann einfach. Ne?
Man muss schon sagen, was ihr geschafft habt, ist eine Marke aufzubauen. Wir hatten letztens den Erik Reinkes von Miss Pompadour hier, der ja Farben verkauft online, sehr, sehr erfolgreich. Und er hat auch gesagt, wir hatten eine McKinsey-Studie am Anfang, die gesagt hat, Farben ist ein Produkt, was man online nicht verkaufen kann. Hättet ihr, jedem, dem ihr am Anfang gesagt habt, was ihr vorhabt, hat er auch gesagt, wenn du so einen Smoothie konzipierst, wird es nicht funktionieren.
Ja.
Irgendwie habt ihr alles anders gemacht und ihr habt eine Marke geschaffen.
Es gab ja schon Fruchtsaftmarken, aber die waren natürlich auch alles ein bisschen eingestaubt und nicht so cool. Und wir haben halt was für unsere Generation auch vermisst irgendwie. Ne? Jetzt sind wir jetzt natürlich auch mittlerweile alte Menschen, alle 40 plus. Mir ist auch klar, dass ich die Coolness nicht mehr gepachtet habe. Also wir sind zum Beispiel bei TikTok. Da gehe ich nicht mehr in die Kreativmeetings mit rein, weil ich das teilweise auch nicht mehr lustig finde, was da funktioniert. Also es gibt ein sehr erfolgreiches Reel von uns, ist der Smoothie mit fruktosefrei, kalorienfrei und was weiß ich, das ist einfach Eiswürfel in einem Mixer. Das ist ein super erfolgreiches Reel. Sorry, ich... Tut mir leid, ich finde es einfach...
Du bist aus heutiger Sicht ein Marketer der alten Schule.
Oh Gott.
Ja, ich weiß, will keiner hören, aber ist ja, wie es ist.
Ja.
Jetzt habt ihr ja nicht nur, also man muss fairerweise dazu sagen, euch gibt es heute in vielen verschiedenen Ländern in Europa. Wir haben Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, habe ich irgendwas mit Deutschland? Klar,
ist aber korrekt, Deutschland.
Das sind die so. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr in jedem Land eigene Texte habt, teilweise mit Kreativagenturen. Also der Schweizer will einfach Schweizer Sprüche auf der Flasche haben.
Ja, ich glaube, der deutsche Humor ist an sich nicht besonders exportfähig und in unserer noch weniger. Ja, also und deshalb macht es schon Sinn, bei der Kreation dann auch sich im Land Hilfe zu holen. genau.
Das, also wirklich, ich habe in Spanien, in Frankreich, alles in Landessprache.
Die haben auch alle Bock, weil die natürlich bei uns Sachen dürfen, die sie bei keinen anderen Kunden dürfen. Ne? Also die freuen sich natürlich regelrecht.
Da funktioniert es auch mit diesem medialen Interesse und Werbesperren und Co. in diesen Ländern? Also habt ihr da auch so einen Bass hinbekommen wie in Deutschland?
Ja. Schon. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zögerlich, weil wir gerade in Spanien, ich weiß gar nicht, wann wird denn das ausgestrahlt hier?
Oh, in 2-3 Monaten.
Wir haben in Spanien gerade so vom Werberat so eine Rüge bekommen. Und die ist nicht so ein zahnloser Papiertiger wie hier in Deutschland, wo du einfach so einen netten Brief kriegst, sondern...
Ich glaube, der spanische Werberat, der hört hier nicht zu, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also... Ja,
der Podcast ist ja so klein, ich kenne ja eigentlich jeden Zuhörer noch mit dem Namen.
Also wir versuchen das auch im Ausland, mal mit mehr, mal weniger Erfolg. In Frankreich sind wir zum Beispiel schon mal ausgelistet worden bei einem Kunden, weil der den Text sehr, sehr, oder den...
Ich wollte gerade sagen, das ist auch in Deutschland mal vorgekommen, oder? So eine Auslistung und rein, raus. Kann ich mich da, habe ich irgendwas mal mitbekommen aufgrund eurer Werbeaktivitäten?
Also ja, in her. Deutschland nicht, nein. Nee?
Ich dachte, aufgrund der Geschichte hattet ihr aber schon Stress mit dem Einzelhandel auch.
Es gab schon mal Flaschen, okay, wo wir Anrufe bekommen haben, auch von Klienten, die gesagt haben, ey, das muss jetzt nicht sein, irgendwie.
Und ihr habt ja auch, diese Glasflasche ist ja nicht nur quasi eine tolle Flasche, die recycelt werden kann. Ich kann mich erinnern, ihr habt auch das Thema Upcycling bei euch. Also es war auch schon vor 10 Jahren, wo ich bei euch saß. Da hat mir irgendeiner von euch mal sowas zugesteckt. Ich glaube, es war ein Salzstreuer oder irgendwas konnte ich aus der Flasche dann machen.
Genau.
Das heißt, du tauscht oben den Deckel aus. Und auch bei uns zu Hause, wir sind ja so Slowjuicer. Das heißt, einmal die Woche haue ich so 12, 13 Kilo Obst quasi in so einen Mixer, aus dem dann 4-5 Liter Saft werden.
Und die trinkst du dann eine Woche lang, oder?
Und die trinke ich dann eine Woche lang. Die müssen auch gekühlt werden, genau. Ist es schlecht? Du guckst mich an. Kann da irgendwas passieren?
Mach doch, wenn du meinst. Also.
Okay, reden wir nochmal im Nachhinein drüber. Und eure Flaschen nehme ich immer, wenn ich die verschenke an Freunde. Also ich recycle eure Flaschen quasi in dem Kreis weiter. Aber ihr habt auch Produkte richtig daraus gebaut.
Wo füllst du deine Slow Juices rein? In welche Flaschen?
Nein, eure.
Ach
und
so.
Und Glasflaschen generell.
Okay, dafür sind sie dann gut genug, okay.
Ich trinke Euro vorher aus, Mensch. So, das habt ihr. Dann habt ihr die Shots, ne?
Mhm, genau.
Also Ingwer-Shots.
Ja.
Die Limonade.
Mittlerweile No Lemonade, genau.
No Lemonade, die keine Kohlensäure hat.
Genau, deshalb ist es keine klassische Limonade, deshalb nennen wir es No Lemonade. Das ist eine stille, zuckerarme Alternative zu einer Limonade. Ich finde es sehr geil. Ich bin gar kein so Süßkram-Trinker und bin sehr verliebt in die eine Sorte mit Grapefruit, weil die so ein bisschen leichte Bitterkeit hat, aber ich bin ein ganz großer Fan.
Okay, ich probiere auf jeden Fall.
Leider eigener Kunde. Ist ja nicht gut, wenn man sein eigener Kunde ist.
Doch. Das ist authentisch. Und ihr habt diese großen Flaschen, die dreimal so groß sind wie die normalen, also 750 Milliliter.
Nennen wir Triple, weil sie dreimal so groß sind.
Die gibt es von jeder Sorte? Nee, ne?
Doch, von fast jeder Sorte. Wir haben den Mint haben wir nicht in der großen Flasche.
So, und jetzt habt ihr das mit zwei Mitgesellschaftern hochgezogen, das ganze Thema. Das heißt, das ist ja schon mehr oder weniger gebootstrapped. Ihr habt diese zwei Investoren von Anfang an drin gehabt.
Ja.
Die sind mit euch gewachsen. Die haben, glaube ich, nochmal Geld gegeben, noch ein zweites Mal Geld gegeben in die Firma.
Drittes Mal haben sie nachschießen müssen. Wir waren am Ende, waren so Mitte 26, waren alle drei gesamtschuldnerisch mit 1 Million Euro verschuldet. Ich glaube, da habe ich angefangen, meine Haare zu verlieren, nehme ich an. Mein Bruder, mein Vater, liebe Grüße an der Stelle, haben beide noch volles Haupthaar. Ja. Wow, vielen Dank für nichts. die ersten Jahre waren schon nach so viel Scheiße gefressen. Also die waren schon anstrengend. Niemand hat darauf gewartet. Wir haben erstmal Handel verstehen müssen. Ne? Der hat ja seine ganz eigenen Regeln und so. Wir haben eigentlich.
Aber Handel ist... Das ist das Ding, womit ihr zum Schluss skaliert habt. Der Einzelhandel ist der wirklich Menge bringt. Das muss man ganz klar so sagen.
Mussten wir ja auch. Ne? Wir mussten ja irgendwo die Menge an Flaschen, die wir da bestellt hatten, mussten wir irgendwie loskriegen. Mhm. Das geht dann nicht nur über Fitnessstudios. Deshalb mussten wir in den Handel rein und der Anfang war beschwerlich. Aber ne? Also wir sind dann mit einem großen Kunden aus Köln sind wir sehr stark gewachsen am Anfang. Und wir haben natürlich diesen Umstand auch genutzt, dass es einige Händler gibt, die selbstständig sind. Ne? Und da kannst du natürlich, also selbst wenn du keine Zentrallistung bei der Edeka, bei der Rewe hast.
Seid ihr an die Händler einzeln angegangen.
Genau.
Und es geht
Klinke,
auch.
Ja, es ist natürlich beschwerlich as fuck und Klinke putzen ist halt auch ätzend.
Also, aber die dürfen ohne einen Zentraleinkauf einkaufen und solche Deals machen?
Ja, die haben natürlich immer so lokale Produkte, die sie sich dann gönnen, sage ich mal. Ne? So ein Siegburger Abteischnaps beispielsweise, da wird auch nur ein Siegburg verkauft wahrscheinlich im Hit. Aber das geht natürlich dann schon. Klar, irgendwann wird das nervig, auch für den Händler, dann will der, dass du zumindest Abrechnungslieferant wirst und irgendwann kommt dann der Schritt zur Zentrallistung, Lagerlistung, sagt man auch dazu, weil dann auf dem Lager direkt liegst. Aber ja, wir haben diesen ganz klassischen Aufbaustress noch vorgenommen. Mittlerweile gibt es ja auch coolere Vehikel für Gründer im Food-Bereich. Ne? Wenn du an Edeka Foodstarter denkst und ich glaube, Rewe hat wahrscheinlich ein ähnliches Konzept, wo dann auch so ein bisschen junge, neue Produkte auch gefördert werden, was echt eine tolle Sache ist.
Aber ihr seid ja auch trotzdem eine Marke, mit der man, also ist meine Wahrnehmung, mit der man sich gut schmücken kann, die in ein gut geführtes Sortiment aus Smoothies reingehört. Also ist ja schon ein Premium-Produkt.
Genau. Ja, ich glaube, wir sprechen natürlich auch junge Kunden an, kaufkräftige Kunden, dadurch, dass es so irgendwo ein Premium-Produkt ist. Nee, es gibt schon gute Gründe, True Foods zu führen, keine Frage.
Wer ist euer Wettbewerb heute?
Ich habe den Namen schon mal gehört. Also Coca-Cola ist unser Wettbewerb, also Innocent gehört zu Coke.
Innocent Coca-Cola, okay.
Genau. So, eigentlich macht keiner, was wir machen, komplett.
Okay.
Ja, weil wir verkaufen ja nicht nur Smoothies oder nur Lemonade oder Shots, sondern wir verkaufen ja schon so ein bisschen, ja, das Gesamtpaket. Ne? Mhm. Die Flasche, die so ein bisschen daneben ist, das Upcycling dazu, also es ist schon eher so ein Konzept fast.
Und ihr seid heute, also ihr habt die Firma fast 20 Jahre, haben wir gerade festgestellt. Ja. Ihr seid immer noch als Dreier-Gründerteam in der Firma drin.
Ja.
Also als Geschäftsführer auch in Gesamtverantwortung.
Ja, natürlich stark aufgeteilt in einzelne Aufgaben.
Ihr habt aber irgendwann eine Mitgesellschaft da reingenommen, ne? Also ihr habt irgendwann Anteile an der Firma verkauft.
Genau. Granini hat 2018 eine Minderheitsbeteiligung.
Also eine andere Saftfirma.
Ja, ein Stratege würde man jetzt sagen, ja. Im cool Talk.
Stratege heißt ja Synergien. Jetzt sagt ihr, ihr seid immer noch beim selben Abfüller. Ihr kauft das Obst weiter zentralisiert ein. Lassen die euch quasi machen? Und seid ihr eine strategische Beteiligung, weil Granini diesen Smoothies-Markt nicht besetzt hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, die haben es zweimal probiert. Und als es beim zweiten Mal schief ging, dachten sie, fuck it, irgendwie wollen bei dem Markt irgendwie dann doch mitmachen. Und wir hatten überhaupt kein Interesse, gekauft zu werden.
Wollte ich gerade sagen, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr hattet kein Interesse, heißt, ihr hattet keine M&A-Boutique engagiert, ihr habt nicht einen riesengroßen Prozess gemacht. Da kam halt irgendwann eine E-Mail oder ein Brief von Granini.
Nee, irgendwann wollte der damalige CEO, den gibt es heute auch nicht mehr, aber der wollte mit uns reden und wir haben verstanden nicht warum, weil wir eigentlich in zwei verschiedenen Märkten tätig sind und irgendwann haben wir uns dann doch breitschlagen lassen und haben dann eine Zahl gesagt, die uns unverschämt hoch erschien.
Ja.
Und war dann nicht so geschockt, wie wir dachten, dass das ist. Und und dann hat nach so ein paar Monaten haben wir gesagt, ja, wäre irgendwie schon geil, die Schäfchen im Trockenen zu haben. Und dann haben wir eine Minderheitsbeteiligung abgegeben. Und ja, wir haben uns halt reinschreiben lassen in den Vertrag, auch dass wir halt immer noch eigenständig agieren dürfen. Und das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf hier.
Alles, du darfst ja alles erzählen. Das sind ja wir beide eigentlich.
Aber der M&A-Berater von Granini namens sozusagen meinte, das werden die nie unterschreiben, das, was ihr euch da vorstellt.
Ja.
Ja.
Ja. So lassen wir das mal so.
Insofern, aber gut, die wissen natürlich auch, was sie an uns haben. Ne? Wir sind, wir machen so unser Ding.
Genau.
Das funktioniert gut und die verstehen auch, dass sie, ja, dass man da jetzt auch nicht so zu sehr wahrscheinlich rein.
Also ihr habt auch keinen Geschäftsführer von dem bekommen oder so. Ihr könnt völlig autark weiterarbeiten. Die Zahlen stimmen ja auch. Das heißt, es geht in die richtige Richtung.
Genau, wenn die mal nicht mehr stimmen, dann, wer weiß. Also dann würde ich meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Aber im Moment ist es eine sehr coole Partnerschaft auch. Also weil man sich ja schon gegenseitig auch befruchtet. Auch wenn das jetzt ein bisschen
Ich kann mich erinnern, ihr hattet mal auch so eine Kampagne gegen Plastikflaschen. Da habt ihr euch wahrscheinlich bei Granini richtig Freunde gemacht, weil ich kann mich erinnern, dass Granini auch einige Plastikflaschen im Verkehr hat.
Die waren auch mit auf dem Plakat drauf.
Die waren mit auf dem Plakat drauf. Also ihr seid ja schon auch für Chancengleichheit und alle können gleich angeschwärzt werden.
Ja, wir wollten mal testen, glaube ich auch, wie ernst das gemeint ist, dass wir machen können, was wir wollen. Und haben sie mit Fassung getragen, muss ich sagen. Also Respekt an der Stelle.
Also ihr seid heute noch Mitgesellschafter, ihr seid alle drei in einer kompletter operativer Verantwortung, euer Business wächst, wahrscheinlich nicht mehr ganz so dynamisch wie früher, ihr werdet also primär durch andere Länder wahrscheinlich auch wachsen können.
Ja, und hier durch neue Produkte natürlich.
Und durch neue Produkte. So. Granini hilft euch dabei, also gibt es da irgendeinen Fit, wo die sagen, hey, wir sind schon 100.000
Ländern? Ja, im Ausland kriegt man natürlich dann schon so ein bisschen Hilfe, aber im Inland sind wir immer noch wir.
Okay, das heißt, die Distribution wird einfach, also was auch so das Ziel für die nächsten Jahre, ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Länder machen.
Ja,
ihr werdet versuchen, noch tiefer in den Handel reinzugehen?
Ja, oder andere Länder noch. Gibt ja noch ein paar in Europa, die noch kein True Foods haben.
Europa wäre auch der erste Step. USA steht jetzt nicht so irgendwie direkt auf der Agenda für nächstes Jahr.
Weiß nicht, das ist natürlich immer ein großer Schritt. Dann kannst du ja kaum, brauchst du ja eine Abfüllung dann in USA oder so. Und Also im Moment haben wir da keine Ambitionen.
Ihr könntet mit dem Abfüller aber auch noch verdoppeln, überhaupt kein Problem, der hat richtig Kapazität. Das ist alles.
Kann ich nicht beantworten, weil wüsste ich nicht. Okay. Aber überleg mal, der hat sich ja auch mehr als...
Ihr werdet gegrüßt, wenn ihr da hinkommt, ihr seid schon ein Kunde für die den er kennt.
Ja, ich glaube schon, dass die uns kennen. Ist ja klar, wir sind natürlich, überleg mal, ganz am Anfang weiß ich noch, als wir da die ersten Abfüllungen gemacht haben, dann haben wir freitags abgefüllt, weil das war deren Tag, wo die keine eigenen Produkte abgefüllt haben. Mhm. Also der freie Tag quasi.
Ach, die haben eigene Produkte quasi.
Ja, ja, ja.
Okay, ihr füllt quasi.
Schon bekannte Marke.
Ihr füllt quasi die Produktionskapazitäten aus. Die nehmen euch einfach dazu, weil die Fabrik eh steht und Freitag war der Tag, wo die für andere.
Genau, und dann haben die freitags für uns eine Stunde lang abgefüllt.
Eine Stunde?
Vier Sorten, in einer Stunde waren die durch, weil es so wenig war. Und mittlerweile haben wir natürlich eine eigene Linie und füllen 6 Tage die Woche im Zweischichtbetrieb.
Echt?
Ja. Das ist wie so, das läuft halt
die ganze
Zeit.
6 Tage die Woche
im
Zweischichtbetrieb. Ja. 16 Stunden. Mhm. 6 Tage die Woche. Wow.
Ja, es ist schon krass.
Und sind so eine, nur für mich, das ist ja ein starkes Commitment auch von beiden Seiten. Solche Verträge sind dann aber schon eher ein Jahr und größer als jetzt wenige Monate, weil man verlässt sich ja schon auf die Kapazitäten voneinander.
Ja klar, das macht alles Inga. Aber kann ich jetzt nicht genau zu sagen. Aber ja, das ist schon so.
Ich finde es auch geil, dass ihr 20 Jahre mit denen zusammenarbeitet. Also was für eine geile Story auch.
Ja,
Familienbetrieb?
Familiengeführt, fünfte schön. Generation, echte Fruchtsaft.
Vielleicht
Profis.
Machst du mir da mal ein Intro, vielleicht passt ja zu unserem Podcast.
Ja, absolut, gerne.
Okay, da verlasse ich mich drauf. Philipp, das hast du gehört, ne? Das sehr gut. So, jetzt machst ja quasi nicht nur True Fruits, aber du bist ja auch einer der kreativen Köpfe, der sich diese ganzen Schmuddelkampagnen mal mit ausgedacht hat. Ich kann mich erinnern, ich verfolge das ja so ein bisschen auch in Social Media. Du hast ein Kochbuch geschrieben. Was ist denn da los?
Ja, ein Kumpel hat mich angesprochen irgendwann. Meinte, hey, ich habe hier die Möglichkeit, ein Kochbuch zu schreiben. Und du postest auch da und diese Cheeseburger. Ich hatte so eine Phase, wo ich sehr, sehr Cheeseburger
Du hast so richtig fiese Cheeseburger auch gepostet.
Ja.
Also ich glaube, ich könnte keinen davon essen, ohne direkt irgendwie zusammenzubrechen.
Ja, Herzinfarkt. Enough grease to kill a donkey, wie man hier in Berlin sagen würde. Ja, und lass uns das doch machen. Und ich war direkt Feuer und Flamme. Fand das eine grandiose Idee. Er hatte schon ein bekanntes Buch vorher gemacht.
Ja.
Im Sous-Vide-Bereich. Mhm. Der liebe Hubertus Schirner.
Gar, ne?
Mit den Plastikbeuteln, wo du perfekte Temperatur einstellen kannst und so. Also er hatte schon ein cooles Buch gemacht und als Hubi dann sagte, ey komm, lass uns einfach das Burgerbuch machen. Ja, war ich Feuer und Flamme. Ja, geil, machen wir. Und dann sind wir damals, hatten wir einen Verlag, der ist dann wieder abgesprungen. Dann sind wir auf die Buchmesse nach Frankfurt gefahren mit so einem Exposé. Hatten wir so 10 Exposés ausgedruckt, also so ein Kapitel meinetwegen geschrieben, so ein Bild gemacht, da reingesetzt und sind damit dann so an die coolen Kochbuchverlage getreten. Ne? Die auch diese Coffee-Table-Books machen. Mhm. Und es hatte irgendwie keiner Bock. Alle so, es gibt schon gefühlt 19 Burgerbücher und ist doch redundant, ist doch nichts Neues. Und wir so, ja, aber das ist alles nicht vernünftig, ne? Da ist kein gutes Brioche-Rezept drin. Verschiedene Cuts werden nicht behandelt. Also, ne, Cheeseburger, da kannst du schon ausrasten bei dem Thema. Also wir hatten auf jeden Fall eine große Leidenschaft dafür. Wir sahen auf jeden Fall Potenzial und beim letzten Verlag Kalwey an der Stelle liebe Grüße nach München, beim lieben Kalwey Verlag, ja wirklich, also es wäre so einfach gewesen, vor dem Termin zu sagen, komm, macht keinen Sinn, 16 Uhr, wir fahren jetzt nach Hause, so, wir mussten beide noch nach Hause irgendwie, aber nee, wir sind geblieben, den letzten Termin noch gemacht und Kalwey hatte dann Lust, das zu machen. Die sind natürlich auch bekannt für ihre Coffee-Table-Books, aber die hatten noch nie ein Kochbuch gemacht. Mhm. Oder hatten erst wenig Kochbucherfahrung, sage ich mal. Und das ist direkt so ein Bestseller geworden bei denen. Das ist direkt voll eingeschlagen, ja. Also wir sind, ich glaube, wir sind 12., 13., wenn nicht sogar 14. Auflage.
Was
für so ein Buch, das kostet 39,90, also ein relativ teures Buch. Also,
wie viele Stück sind es dann?
Ja, das sind schon ein paar 10.000 Stück. Also
paar 10.000?
Ja, schon.
Wow.
Und was ist bei dem Preispunkt, ist das viel. Also
man klar.
Würde es jetzt nicht denken, aber das ist ein richtig erfolgreiches Buch geworden, obwohl es sich quasi monothematisch mit Burgern beschäftigt. Aber wir haben es natürlich auch geil gemacht. Ne? Also wir haben nicht nur geile Fotos, also Daniel Esswein hat sehr, sehr geile Fotos gemacht. Die Texte waren auch nicht ganz schlecht, finde ich. Aber vor allem.
Von wem kamen die denn?
Ja. aber vor allem, Hubi ist natürlich auch ein grandioser Koch, hat geile Rezepte geschnürt. Und die Konzepte haben wir so ein bisschen gemeinsam entwickelt. Ne? Also es gibt natürlich so, der Imperator hat so drei Patties drauf oder so. Also sind natürlich auch dann, die Burger sind natürlich auch so ein bisschen mit Augenzwinkern zum Teil gemacht. Aber ja, es ist wirklich auch das mit Science-backed. Also wir haben einen Professor gebeten, dann auch über ja, Koagulation von Proteinen und so, uns da sozusagen den neuesten Stand der Wissenschaft zu geben, dass du halt auch einfach auf einem ganz hohen Niveau quasi, dass du auch die Physik verstehst hinterm Kochen, hinterm Burger machen.
Aber das ist ja irgendwie schon so ein bisschen auch wie True Fruits. Wir reden von einem Produkt, was es eigentlich schon gab. Es geht um Packaging, Text,
ja,
es geht um Wissenschaft, ne? Also auch um die Zubereitung und die Aufbereitung des Produktes. Und irgendwie seid ihr auch so ein bisschen last minute.
Es geht um Liebe zum Detail einfach.
Genau.
Ne? Und das stimmt, da sehe ich auch eine gewisse Parallelität. Ne?
Also Wahnsinn, Glückwunsch auch. Also zwei Sachen gemacht, zwei Sachen gut funktioniert, aber trotzdem mal so ein bisschen auf den letzten Drücker. Ne? Auch so der Investor kam ja True Foods noch da hinten raus, der letzte Verlag hat es dann irgendwie genommen. Also cool. Und ich kann nur sagen, du genießt bei all meinen Freunden, wenn ich sage, der Nick von True Foods kommt zu uns im Podcast oder so, dann sagen die alle, boah, Marketing-Genie. Ich sag's nur, ne?
Ich bin da sehr bescheiden. Das muss ich mit Inga und Marco teilen, das Lob, weil es ist schon so, dass diese großen Kampagnen, die auch uns vielleicht ein bisschen bekannter gemacht haben, als wir es eigentlich verdienen, die haben wir uns immer zusammen aus, die haben wir zusammen ausgeheckt. Das ist jetzt, ne, das ist wirklich, ja, das haben wir immer zusammen überlegt. Das ist nicht ich. Also ich bin der es immer dann irgendwie gerade biegen muss, so schön schleifen irgendwie und so. Ich kann auch gut texten und so, aber diese großen Kampagnen, ich glaube, das, wovon man True Foods kennt, das ist tatsächlich schon so eine Teamleistung.
Ja, ich habe ja beide schon kennengelernt auch. Mhm. Die sind auch beide toll. Also muss man ganz klar sagen.
Bin auch großer Fan.
Ihr seid da wirklich,
falls ihr das jetzt seht.
Ihr seid da wirklich ein Dreamteam.
Fernsehen. Entschuldigung.
Ihr seid ja wirklich ein Dreamteam und habt ja immer auch sehr gut Harmonie. Ich meine, ihr macht seit 20 Jahren zusammen. Das alleine ist schon sehr ungewöhnlich, muss man fairerweise sagen. Mm, weil normalerweise auch Lebenswege sich verschieden entwickeln. Das macht ihr ja sehr ordentlich.
Ja, die Kohle schweißt zusammen.
Die Kohle schweißt zusammen. Ja, genau so. Jetzt, wir haben ja so ein paar Sektionen auch hier in der Geschichte. Lifehack. Jetzt hast du ja schon ein paar Sachen gemacht. Lifehack sagen wir immer, da hört man ganz gerne irgendwas, was vielleicht auch anderen Gründern hilft. Manchmal ist es ja auch branchenfremd. Hast du da so ein, zwei Sachen für uns?
Ich habe an eine Sache gedacht, die ich hier sagen könnte. Also das ist eigentlich total geheimes True Fruits Wissen. Und, aber bitte, ich teile das hier, weil einfach ne, die paar Leute, du hast gesagt,
jetzt,
das sind
jetzt so. Gehen die Abonnentenzahlen nach oben. Jetzt hau raus.
Also wir haben so eine kleine Regel, was Designs angeht, neue Designs.
Ja.
Wir nennen das die 3-Meter-Regel. Und es ist eigentlich ganz banal. Normalerweise Designs werden entwickelt am Rechner oder am Mac und ausgedruckt so mit 30 cm Abstand. Aber die Wahrheit ist, Produkte stehen im Regal in der Regel 2-3 Meter weg und wirken viel kleiner und wirken natürlich anders, wenn auch die Mitbewerber daneben stehen. Das heißt, wir beurteilen Designs auf ihre Prägnanz, auf ihre Funktionsfähigkeit aus 3 Metern Entfernung.
Okay,
also indem wir das machen, bilde ich mir ein, dass wir noch schönere, noch effektivere Designs haben, noch geilere Designs machen.
Aber einfach ein Produkt sein, was gepickt wird und du pickst, wenn es interessant ist und dafür gehst du nicht auf 20 Zentimeter ran.
Ich glaube, die Wahrheit ist, dass niemand geht in Rewe und Edeka und hat True Fruits auf dem Einkaufszettel stehen oder Smoothies auf dem Einkaufszettel stehen. Ne? Das ist ein Impulsprodukt. Das heißt also, genau, du musst irgendwie die Leute ansprechen. Und wir ändern unser Produkt, also wir erreichen das eigentlich dadurch, dass wir sehr farbige, bunte Flaschen haben und auch sehr darauf achten, dass wir weiterhin immer das geilste Obst kaufen, damit es so schön bunt und grell ist.
Das ist wirklich, ne? Farbe und Co. Es kommt ja bei euch nichts mit Farbstoff. Es kommt alles aus dem Obst.
Ja, absolut.
Also wenn ihr die falsche Mango kauft oder die falsche Drachenfrucht, sieht das ganze Ding anders aus.
Ja, falsche Mango kann man ganz gut kaschieren. Wobei Mango auch ein wunderschönes Gelb eigentlich beschert. Es gibt so tranigere Gelbe, ne? Stimmt. So eine Totapuri. Alter, die sieht schon ranzig aus, so muss man sagen. Aber auch krasser Geschmack, ist auch fair. Wenn wir aber neue Designs machen, achten wir halt drauf, dass wir da die 3-Meter-Regel. Und das hilft uns schon im Designprozess. Und das war mein Hack für Leute, die ein Produkt designen müssen. Wahrscheinlich denken jetzt alle, machen wir eh.
Nee.
Aber am Ende macht man es dann, weißt du, oder anders. Wir unterwerfen dann auch das finale Design diesem Test. Und wenn es dann nicht besteht, dann geht es halt nochmal, also wir drehen auch unglaublich viele Runden bei Produkten, also teilweise auch sehr zum Verdruss unserer Kollegen und Kolleginnen, die dann natürlich dann so denken, oh fuck, Alter, jetzt noch eine Runde.
Aber so baut man Marken, das ist leider so.
Wir können es irgendwie nicht anders.
Und ich lasse dich natürlich, ich kann dich hier schlecht gehen lassen, ohne dass du ein Lifehack aus diesem Burger-Ding noch rüberbringst. Ja. Da muss, ey komm, du musst eine Sache haben.
Ja, habe ich. Pass auf, der ist super simpel, den kennt man jetzt mittlerweile auch schon dank Insta-Köchen. Aber es lohnt sich, immer ein Brioche selber zu machen, wobei es gibt mittlerweile ganz gute Burger-Brioche. Also ich mag Brioche, weil die so ein bisschen weicher sind, nicht so elastisch, sondern so ein bisschen bröckeliger.
Also ist Burgerbrot, Brioche, dieser.
Genau, das ist Burgerbrot, genau. Der Bun.
Ja, der Bun, genau.
Und den muss man einfach in brauner Butter rösten. Ändert das Game um 100 Punkte.
Punkt.
Punkt.
In brauner Butter nochmal rösten.
Ja. Also die Schnitthälften in die Pfanne legen und eine braune Butter ist quasi, also eine Nussbutter quasi, also eine, da wo die Molke schon karamellisiert ist, würde ich gern mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie viel, wäre das okay?
Ja, mach mal.
Also braune Butter, das ist, kann ich die zwei gerade haben dafür?
Du sprichst jetzt einfach direkt.
Also das ist schon geil, man nimmt also Butter und legt sie einfach in eine Pfanne und lässt quasi die Molke, das gelbe Zeug, was da so aufsteigt, das lässt man im eigenen Fett quasi karamellisieren. Das sinkt dann irgendwann zu Boden und wird dann so braun. Achtung, den Moment nicht verpassen, wenn es schwarz wird, ja, da muss man dann vorher abgießen. Und dann ist dann wirklich eine goldgelbe Flüssigkeit quasi. Und die benutzt man dann in der französischen Küche, das ist der Geheimtrick, um alles geil schmecken zu lassen, die nimmt man dann, um Gerichte zu verfeinern oder um seine Burger Buns nochmal anzurösten. Und der Geschmack, wenn man einmal einen Burger hatte, den man in der Nussbutter angeröstet hat, den vergisst man nicht. Man kann da nicht mehr zurück zu so, wir haben das nicht getoastet. Dann gibt es Ärger von der Klientel. Also da...
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir hatten auch noch keinen Gast, der direkt in die Kamera gesprochen hat. Also es lohnt sich für alle, auch das YouTube-Video dazu zu sehen. Das war jetzt quasi die Ansprache fürs perfekte Burger-Brioche in die Kamera.
Bin so froh, dass ich das machen durfte. Ja. Ist mir so eine Herzensangelegenheit gewesen.
Endlich kriegen wir auch Follower aus so diesen ganzen Kochgeschichten. Ich muss ja gucken, aus welchen Bereichen wir Follower ziehen.
Ich hoffe einfach, dass das jemand aus der Butterindustrie hört und mich da so als Influencer bucht oder
als
so.
Butter-Influencer.
Ich hab ein paar, I have a dozen Fans on Instagram. Also ich könnte Butter-Influencer sein. Ich würde gerne, wisst ihr was? Ich wäre gerne Butter-Influencer.
Nein.
Warum nicht?
Nein, jetzt hör auf. Kein Butter-Influencer. Sag mal, machst du irgendetwas, um dich, also lässt du dich coachen, weiterbilden?
Oh, ja.
Bist du in irgendwelchen Netzwerken, Gruppen drin?
Nee, Netzwerken, Gruppen nicht, aber ich gehe seit ein paar Jahren zur Therapie, kann man sagen.
Ja.
Also ich hab einen Coach, mit der ich viel arbeite.
Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, oder?
Genau, cool. Genau. Also auch so ein, also so ein Sparringspartner, wo ich tatsächlich auch, nicht nur Business-Dinge, aber auch natürlich privaten Kram challenge und das hat mir sehr geholfen. Und natürlich, bin ich die letzten Jahre auch, habe ich auch ein paar andere Therapien ausprobiert. Ich glaube, wenn man diesen Wahnsinn, Unternehmer zu sein, wenn man den auf sich nimmt, dann stimmt eigentlich mit einem irgendwas nicht. Weil man sucht eigentlich irgendein Loch in sich zu füllen. In der Regel wollen wir immer erfolgreicher so Geld haben. Und wenn man dann Geld hat irgendwann, dann merkt man plötzlich so, fuck, das war das Loch jetzt auch nicht. Und dann geht man weiter auf die Suche. Und in dem Prozess bin ich natürlich auch gerade. Ich weiß nicht, ob das mit dir in Resonanz geht, was ich gerade sage. Das mache ich auch.
Ich finde, du bist als Unternehmer schon jemand, der relativ straight Wege und Dinge verfolgt. Und wie du schon sagst, dann hast du irgendwann so auch so einen Teil abgearbeitet und dann gibt es ja noch viele, viele andere Sachen. Also ich glaube, es ist schon so eine gewisse Selbstkasteiung, gerade am Anfang. Und irgendwann ist der Schmerz auch erlebt und dann guckt man auch, was noch so ist. Ich kenne ganz viele Unternehmer hier, die machen dann auch mal eine Ayahuasca-Kur oder so. Also auch so mit Schamanen zusammenarbeiten. Yeah. Manche nehmen sich einen Coach, was finde ich noch die leichteste Form ist. Andere sagen, ich bin in so Netzwerken organisiert und habe einen guten Freundeskreis. Aber es ist schon so. Also du hast wenig Leute, du kannst ja mit jedem über Herzschmerz reden oder kannst ja auch mit Leuten Bier trinken gehen. Das geht mit ganz, ganz vielen Leuten. Aber so über unternehmerische Themen und Lehre auch, die entstehen kann, reden, machst du ja mit relativ wenig Leuten. Aber ich finde gut, dass wir das machen. Ich glaube auch, hier sitzen ja ganz tolle, großartige Unternehmer und ich glaube, du musst es auch für dich selbst machen, weil, also ist Selbstschutz, denn auch so jemanden zu haben und ihn auch rausziehen zu können, weil ansonsten kann es ja auch schlecht gehen.
Ja. Also mir ist es sehr geholfen, schon in der Vergangenheit und bin sehr dankbar für die Coaches, die ich da habe und hatte.
Cool. Was machst denn du, wenn der Tag besonders stressig war, um runterzukommen? Also brätst du dir einen Burger oder hast du so Meditation, Sport, Yoga, irgendwas?
Ja, pass auf, der Nick ist da gerade an einem Scheideweg. Also bisher war mein Go-To dann wahrscheinlich ein großer, saftiger Burger und ich versuche gerade, das anders zu regeln und nicht durch emotionales Essen sozusagen. Da bin ich aber gerade noch, gucke ich gerade noch, was es sein könnte. Ich habe schon rausgefunden, Fahrradfahren ist es nicht.
Genau, der Nick ist nämlich hier 20 Kilometer mit dem Fahrrad angereist, beim miesesten Berliner Wetter. Das muss man ihm sehr zugute halten.
Ja, ich brauchte ein bisschen was. Ich wollte ja hier fresh ankommen. Kam dann eher verschwitzt an. Das war ein bisschen blöd. Habe ich mir anders vorgestellt.
Das haben wir extrem gut kaschiert mit unserem veganen Puder. Sieht super aus. Nick, tausend Dank. Also ich muss wirklich sagen, du hast es super locker vorgetragen. Es ist einfach auch super bescheiden. In Summe auch, wie ihr agiert, wie ich
schon
finde.
Vorbei. Ich wollte noch ein paar Rezepte.
Ach, du wolltest noch ein paar Rezepte rausbringen.
Spaß.
Nee, ist ja, gucken hier, ist ja auch, Medienzeit kostet ja auch.
Fair,
ne?
Fair.
Ich finde, ihr habt das super humble auch gemacht. Ihr seid für mich immer ein Unternehmen auch zum Anfassen gewesen. Ich liebe euer Marketing, so wie viele andere Menschen auch. Ich liebe euer Produkt. Meine Mitarbeiter lieben alle euer Produkt.
Danke.
Sehr, sehr cool, dass sowas quasi aus einer wilden Idee von drei BWL-Studenten irgendwie entstanden ist, wie ihr das auch gemanagt habt, wie ihr da gehustelt habt. Glückwunsch zu dieser coolen Marke auch. Ich bin wirklich gespannt, wo ihr da noch mit hingeht. Es ist eine Freude, euch zuzusehen. Tausend Dank, dass du die Zeit investiert hast.
Vielen Dank. Ich war gerne hier.
Und wir haben zu danken. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann vergesst bitte nicht, followen, liken, gerne auch in den Kommentaren schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vergesst niemals, Mittwoch ist Middlestars-Tag. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.